Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute der Herzkatheter, Präzision für das Herz. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. In unserer Serie der modernen Diagnostik und Therapie widmen wir uns heute dem Herzkatheter. Ganz moderne Medizin. Wann der Herzkatheter aber zum Beispiel bei einem Notfall wie einem Herzinfarkt eingesetzt wird oder einer Diagnostik, das wollen wir heute uns anschauen. Und wir schauen auch, wie komme ich denn vom Arm oder der Leiste bis zum Herz? Und wie fühlt sich das an? Was gibt es für Risiken? Diese und viele, viele mehr Fragen klären wir heute in dieser Folge. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Sie ist Oberärztin der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und ihr Name Dr. Med Nevis Albayrak. Und sie wird uns heute mal so richtig aufklären. Freue ich mich und los geht's. Frau Dr. Albayrak, ich bin sehr froh, dass Sie bei mir sind und sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei. Und einen schönen guten Tag.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir reden ja heute über den Herzkatheter. Was ist denn überhaupt ein Herzkatheter? Fangen wir doch mal ganz allgemein an. Wofür ist der da?
Also Herzkatheter ist tatsächlich eine Untersuchung, wo wir mit so einem Plastikschlauch, so kann man das nennen, tatsächlich durch den Arm durchgehen und uns dann die Herzkranzgefäße anschauen. Und falls da eine Engstelle da ist oder ein Gefäßverschluss, wird das häufig in der gleichen Sitzung dann auch behandelt. Also das ist sowohl ein diagnostisches als auch ein therapeutisches Verfahren.
Ah, okay. Das kann also alles.
Kann man so sagen,
okay, ja. Gut. Ich bin ein Patient. Was erwartet mich? Wie muss ich mich darauf vorbereiten? Also wenn ich jetzt einen Termin, bekomme ich dafür einen Termin?
Also einfach ist es natürlich nicht. Ja. Wir wollen unbedingt, dass die niedergelassenen Kollegen, also so eine hausärztliche Versorgung oder eine kardiologische Vorstellung schon mal im Vorfeld erfolgt ist, sodass man die Indikation erstmal richtig stellt. Das heißt, nur weil man irgendwie stechende Brustschmerzen hat oder einmalig hatte, heißt es nicht unbedingt, dass man sofort jetzt einen Herzkatheter braucht.
Ah, okay.
Deswegen machen wir das in der Regel so, also da läuft schon draußen, sage ich mal, im ambulanten Bereich EKG, Ultraschall, gegebenenfalls auch weiterführende bildgebende Diagnostik und bei einer erhöhten Fortis-Wahrscheinlichkeit tatsächlich wird dann Herzkatheter in die Wege geleitet und wir bestellen dann unsere Patientinnen prästationär ein und dann führen tatsächlich ganz in Ruhe ein Aufklärungsgespräch.
Okay. Und was passiert bei diesem Aufnahmegespräch? Also was passiert da? Muss ich mich irgendwie vorbereiten? Darf ich vielleicht irgendwie wieder bei einer Magenspiegelung nichts mehr essen?
Also wir möchten natürlich unbedingt, dass man die Vorbefunde mitnimmt und mitbringt und dann nehmen wir an dem Tag Blut ab. Wir checken ein paar Routineparameter, also wir checken das Blutbild, wir checken Schilddrüsenparameter, auf die Nierenwerte und wir erklären Ihnen ganz in Ruhe, wie die Herzkatheteruntersuchung gemacht wird, was für einen Zugang da genommen wird. Häufig nehmen wir tatsächlich den rechten Arm, aber das ist auch so ein bisschen untersucherabhängig. Wir haben auch ein paar Kollegen in der Abteilung, die zum Beispiel gerne über den linken Arm untersuchen.
Ah, okay.
Und dann natürlich, falls man Gefäßspasmen hat, also so, es kann sein, aufgrund der Aufregung oder bei Frauen vor allem kommt das ein bisschen häufiger vor, dass man dann durch den Arm doch nicht durchkommt, weil Gefäßdurchmesser auch letzten Endes ein bisschen kleiner ist. Und dann kann es sein, dass wir dann über die Leiste gehen. Und dann wird sozusagen Kontrastmittel gespritzt, wenn man mit den Schläuchen, sage ich mal, mit den Kathetern tatsächlich die Zielposition erreicht hat, also genau im Bereich der Herzkranzgefäße angekommen ist und dann unter Röntgenstrahlung werden dann Bilder gemacht von den Gefäßen. Wenn das Gefäß sich so schön mit Kontrastmittel anfärbt, dann sehen wir das auf dem großen Bildschirm. Das können auch tatsächlich auch die Patientinnen sehen. Und häufig ist es ein Thema, dass unsere Patientinnen sich tatsächlich eine Beruhigungsspritze oder was Ähnliches wünschen. Das wird tatsächlich auch routinemäßig gegeben.
Aber das müsste ich nicht machen? Also wenn ich ganz entspannt da Und was weiß ich, durch Yoga?
Durch Atemübungen.
Atemübungen.
Absolut. Also dazu gibt es jetzt keine ganz klare medizinische Indikation. Wenn Sie entspannt sind, vor allem wenn Ihre Gefäße auch entspannt sind, wenn wir gut durchkommen, dann brauchen wir auch nicht unbedingt eine Beruhigungsspritze.
Okay, aber meistens ist man wahrscheinlich schon aufgeregt und dann kriegt man das halt. Und
ich denke ja. Also ich habe tatsächlich selten Patientinnen, die explizit sagen, die wollen gar nichts haben. Klar, hat man immer hin und wieder. Aber häufig ist es eher andersrum. Wir haben Patienten, die sagen, ich will gar nichts mitbekommen, ich will eine Vollnarkose. Aber vielleicht ein wichtiger Punkt zu erwähnen, das wird nicht unter Vollnarkose gemacht.
Ah, okay, das wäre nämlich meine nächste Frage. Also man ist voll dabei sozusagen.
Genau, also man ist ein bisschen schläfrig und ich denke, irgendwann, wenn diese anfängliche oder ursprüngliche Aufregung mal weg ist, kann es sogar für ein paar Patienten ein bisschen langweilig sein.
Also,
es gibt einige, die dann direkt dann einschlafen, die sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und dann
Okay. Aber man kann ja auch auf dem Bildschirm mit zugucken, oder?
Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also unser, sag ich mal, Stammpatientinnen, die schon wissen, ja, okay, rechts habe ich einen Stent und links muss eventuell noch was gemacht werden und so weiter, die sind dann auch natürlich ganz neugierig und schauen auch zu. Und da zeige ich auch sehr, sehr gerne, weil man das auch als Laie trotzdem gut verstehen kann. Mhm. Ja, da ist die Engstelle, das wird jetzt versorgt, wird mit Ballon zum Beispiel aufgedehnt, da kommt ein Stent rein und ich zeige immer so Before-After-mäßig die Bilder, die ich vorher gemacht habe und die Bilder, die ich nachher gemacht habe, sodass man auch sehen kann, okay, die Engstelle ist tatsächlich jetzt behoben und das Gefäß ist wieder fit sozusagen.
Ah, okay. Also man kann dann auch direkt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, gleich therapieren. Also dann kommt,
so
kommt,
ist es.
Dieser Stent ist denn in dem Katheter schon mit drinne sozusagen?
Also man macht Folgendes, man platziert ein Katheter. Mit Katheter meine ich tatsächlich ein sehr teurer plastischer Schlauch, was etwa so 1 Meter lang ist und ein paar Millimeter breit nur. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr tatsächlich dünnkalibrig.
Ja, viel Platz hat er ja auch nicht.
Nee. Das wird dann in das Gefäß platziert und über diesen Katheter oder durch diesen Katheter wird ein sehr dünner Draht durch die Engstelle vorgeschoben.
Mhm.
Und das ist unsere Schiene und über den Draht schieben wir tatsächlich einen Ballon oder einen Stent, also je nachdem, was man da nehmen will, auch sozusagen vor. Das bringt man an die Position und dann wird das mit Druck aufgemacht und die Stelle wird dadurch sozusagen erweitert. Und nach dem Ballon kann es sein, dass wir dann einen Stent einsetzen und die Stent ist letzten Endes eine Gefäßstütze, so eine Metallmasche, was aber trotzdem relativ flexibel ist. Das bleibt tatsächlich im Gefäß drin. Also wenn wir einen Stent einmal aufgemacht haben, bleibt das tatsächlich an der Stelle, das rutscht dann auch nicht weg oder so, das ist auch immer eine Frage.
Ja.
Und die Patienten sagen, ja, muss es irgendwie ausgetauscht werden oder so? Nein.
Ja. Ach so. Okay.
All diese Fragen tatsächlich bekommen wir im Alltag. Ja. Also nein, das muss nicht ausgetauscht werden, das soll lebenslang halten.
Kann denn so ein Herzkatheter wieder zugehen, wie das Gefäß davor?
Das kann tatsächlich durchaus passieren, wenn man einen Stent, so eine Gefäßstütze bekommt. Das ist letzten Endes ein Fremdkörper, was das Gefäß offen hält.
Ja.
Aber wenn man und wenn man sowas hat, dann braucht man auch lebenslang Blutverdünner. Vor allem in der Anfangsphase häufig 2 Blutverdünner. Und dann, je nachdem, wie das ursprüngliche Krankheitsbild dann aussieht, legt man die Dauer der, sage ich mal, intensivierten Blutverdünnung auch fest. Also man sagt entweder 6 Monate oder 1 Jahr oder sogar, wenn man viele Stents hat und viele stentbedingten Probleme hat, kann man sogar darüber nachdenken, ob man das über 1 Jahr, also prolongiert, eventuell empfiehlt. Und ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen von der Ausgangssituation abhängig, aber Stent kann zugehen, genauso wie die Normalgefäße. Deswegen muss man trotzdem auf die Lebensstilveränderungen achten, natürlich die Medikation regelmäßig einnehmen, auf den Blutdruck achten, Blutzucker gut einstellen, Cholesterinwerte unbedingt in den Zielbereich bringen. Die sind übrigens auch anders bei Patienten, die schon eine nachgewiesene Durchblutungsstörung haben. Also im Vergleich zu, sage ich mal, gesunden Populationen möchte man schon wesentlich niedrigere Werte haben, die man häufig allein durch Lebensstilveränderungen leider nicht erreicht.
Ach so, okay. Also da muss ich dann auf jeden Fall pharmazeutisch eingreifen.
Ja, also wenn da schon ein Stent eingesetzt werden muss, muss, dann kommen tatsächlich auch ein paar Medikamente sozusagen auf einen zu. Mhm. Aber wenn man nur leichte, sag ich mal, Verkalkungen, Ablagerungen sieht, ohne relevante Verengung der Gefäße, ohne Fluss, sag ich mal, Hindernis, dann kann man da auf jeden Fall ein bisschen entspannter sein, was die, sag ich mal, multifache Medikation anbelangt.
Ja. Ah, okay. Und wenn so ein Stent zu ist, kann ich den irgendwie wieder öffnen oder einen neuen Stent einsetzen? Oder?
Genau, können wir tatsächlich machen. Also wenn ein Gefäß oder ein Stent tatsächlich akut zugeht, dann reden wir ja von einem Herzinfarkt und da ist auch die Behandlung tatsächlich so eine notfallmäßige Herzkatheteruntersuchung. Also ein Gefäß und oder ein Stent kann tatsächlich akut zugehen und dann reden wir von einem Herzinfarkt. Und bei so einer Konstellation hat man natürlich auch ausgeprägte Beschwerden, Druckgefühl in der Brust zum Beispiel mit oder ohne Ausstrahlung in irgendeiner Körperregion, zwischen den Schulterblättern, in den Arm, in den Unterkiefer, auch ein bisschen vegetative Symptomatik, das bedeutet Übelkeit, Erbrechen, Kaltschweißigkeit, also das ist schon ein ausgeprägtes Krankheitsbild.
Ja.
Und bei so einer Situation müssen wir rasch die Gefäße darstellen und das Gefäß wieder aufmachen. Das können wir sozusagen mit Ballons, mit neuen Stents. Es gibt auch neuere Verfahren, wie zum Beispiel mit so einem Bohrer, Rotablation heißt das, oder mit Ultraschallwellen kann man diese Kalk bisschen sozusagen aufplatzen, so kann man sich das vielleicht vorstellen, sodass man tatsächlich das Gefäß wieder aufbekommt. Diese fortgeschrittenen Verfahren sind selten im akuten Setting notwendig, aber man weiß ja nie, wie die Lage aussieht und das Ziel ist, so schnell wie möglich die Durchblutung tatsächlich wieder in einen normalen Zustand zu bringen, sodass man aufgrund des Infarkts keine Herzschwäche entwickelt, also kein Herzmuskelschaden entwickelt, weil das tatsächlich bleibt und am Ende kommt man eine Diagnose, eine Herzschwäche und wenn Muskulatur tatsächlich diese Zellen einmal verstorben sind, dann verlieren die langfristig auch die Funktion und dann kommen tatsächlich andere Beschwerden ins Spiel, die auch schwieriger zu managen sind.
Okay, also ist auf jeden Fall Schnelligkeit gefragt.
Auf jeden Fall.
Ja. Also so ein Herzkatheter kann dann also oder wird dann auch im Notfall genutzt, ja? Also dann muss er halt frei sein.
Genau, genau. Ja. Deswegen haben wir immer 24 Stunden, also jeden Tag, egal Feiertag oder auch tagsüber Rufbereitschaft. Das heißt, wenn Notärztinnen draußen oder wenn man in der Rettungsstelle einen Infarkt feststellt, da haben wir sozusagen unser EKG im außerklinischen Setting und natürlich in der Klinik können wir auch Blut abnehmen und ein paar andere Parameter uns anschauen, eventuell noch einen schnellen Schall machen. Mhm. Aber wenn wir eine bestimmte Veränderung im EKG sehen, zum Beispiel so eine SD-Streckenveränderung, SD-Hebungen nennen wir das, also ein spezifisches EKG-Bild, dann muss man sogar also unter Umständen innerhalb von einer Stunde das Gefäß aufmachen. Mhm. Ja, da kommen wir auch von zu Hause sozusagen wieder in die Klinik rein, falls es, sagen wir mal, 3 Uhr nachts ist.
Ja.
Und dann wird das auch um 3 Uhr nachts aufgemacht. Und wenn es eine andere, sage ich mal, Subgruppe vom Infarkt ist, muss man innerhalb von 24 Stunden das Gefäß aufmachen. Aber so oder so, also das kann mit so einem Befund und mit den Beschwerden liegt man jetzt nicht 3-4 Tage einfach so rum.
Also
Das geht nicht. Deswegen ist es auch für Patientinnen ganz wichtig zu wissen, okay, wenn ich solche Beschwerden habe, also Druckgefühl in der Brust, akute Luftnot, das nicht weggeht, was man gar nicht so aus dem Alltag kennt, das ist immer ein medizinischer Notfall und muss immer abgeklärt werden.
Ja, okay. Wenn ich da so liegt man? Ja, man liegt, ne?
Ja, genau. Ja.
Spüre ich denn selber was davon?
Also eigentlich nicht so. Man macht eine Punktion am Handgelenk oder je nachdem, also falls es durch den Arm nicht geht, dann über die Leiste. Da machen wir zusätzlich eine örtliche Betäubung, wie beim Zahnarzt. Also das heißt, es brennt so ein bisschen und diese erste vielleicht Punktion, das ist wie eine Blutentnahme oder wie die Anlage von einem venösen Zugang. Also ein kleiner Pieks gibt es schon.
Ja, okay.
Aber danach, sobald die Schleuse drin ist, eigentlich spürt man keine Schmerzen. Es kann trotzdem bei Patientinnen vor allem mit, sag ich mal, schmalen Gefäßen im Arm ein bisschen drücken, weil man so ein Fremdkörpergefühl hat. Also weil der Katheter gerade so reinpasst in die Gefäße. Aber ansonsten, während wir Kontrastmittel spritzen in das Gefäß oder in die Herzkranzarterien, kann es sein, dass man so ein Hitzegefühl bekommt. Das ist jetzt nichts unbedingt Unangenehmes, aber schon ein bisschen komisch. Deswegen warnen wir auch unsere Patientinnen immer vor, ja, es kann jetzt ein bisschen warm werden oder heiß werden in der Brust. Das ist dann vollkommen normal, aber so.
Das geht dann wieder weg.
Genau, das geht dann wieder weg. Okay. Und ja, ansonsten so Schmerzen in dem Sinne hat man eigentlich, eigentlich nicht.
Okay. Und wenn die Warnung jetzt zu Ende ist, dann wird das einfach wieder rausgezogen und?
Genau, dann kommen alle Schläuche wieder raus und wenn wir einen Stent einsetzen müssen, dann natürlich bleibt nur am Ende der Stent drin und dann machen wir zum Beispiel am Handgelenk so einen Druckverband, so eine Terumorband und das wird, das ist letzten Endes wie ein ganz fester Armband, so kann man sich das vorstellen, mit so einer Druckspritze, sodass die Stelle, wo wir durchgegangen sind, nicht nachblutet.
Achso, nee, damit die nicht komplett aussprudelt.
Genau.
Das ist der Zugang.
Wir wollen da keine spritzende Blutung haben. Ja. Deswegen, das wird mit einem Druckverband dann versorgt und das bleibt für 3-4 Stunden etwa dran. Der Druck wird langsam abgelassen und nach 4 Stunden, manchmal 5, 6, also kommt so ein bisschen auf individuelles Risiko an, aber spätestens nach 6 Stunden ist der Druckverband auch weg, dann kriegt man ein kleines Pflasterchen drauf und dann ist die einzige Empfehlung, weil die Punktionsstelle so klein ist, eigentlich da werden keine Nähte irgendwie drauf gesetzt oder so, das geht von alleine zu, aber es ist wichtig, dass man die nächsten 2-3 Tage, manchmal eine Woche, also falls man vor allem viel Sport macht und Krafttraining und so weiter, dass man die Woche wirklich nicht schwer hebt, das ist wichtig für die Woche. Und falls wir das Ganze über die Leiste machen, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass der Druckverband an der Leiste doch ein Tick unangenehmer ist.
Ja, stimmt, Stunden wahrscheinlich.
Genau, und da muss man auch 6 bis 8 Stunden, je nachdem, wie die Leiste ausschaut, liegen bleiben. Also die Bettruhe ist manchmal für Patientinnen ein bisschen belastend natürlich, weil man sich nicht mobilisieren kann, wie bei einer, sag ich mal, Arm- oder Handgelenkspunktion.
Ja, okay.
Und dann sagen mir auch 1 Woche oder 10 Tage auch kein Sport, also keine schwere körperliche Belastung, bis die Leiste wieder hübsch aussieht.
Und okay. Kann ich dann sowas wie einen blauen Fleck oder sowas bekommen?
Das kann sein. Also wenn wir das super machen, dann nicht mal. aber manchmal hat man auch so eine kleine Nachblutung und wenn man natürlich auch viel Blutverdünner geben muss, also sprich Stents eingesetzt hat und so weiter, steigt natürlich auch das Blutungsrisiko. Und das kann sein, das verfärbt sich natürlich und dann wird es irgendwie grün, gelb.
Achso, das übliche denn.
Das genau, der übliche Verlauf und dann geht es wieder weg. Aber eine schwere Nachblutung ist äußerst selten und das wird auch noch seltener, weil man früher zum Beispiel einfach blind punktiert hat. Mittlerweile machen wir alle unsere Punktionen ultraschallgestützt, sodass wir ganz genau wissen, wo das Gefäß ist, wo man hin muss und sodass man die Nachbarstrukturen nicht verletzt.
Ah, okay.
Und häufig wird das mit, genau, mit einem Verschlusssystem dann zugemacht, die Stelle und genau. Und Druckverband ist letzten Endes eine Formalität am Ende, aber trotzdem ist die Bettruhe dann wichtig, weil falls die Patienten bluten, das passiert tatsächlich in den ersten Stunden und dann, aber wenn es sozusagen 1-2 Tage komplett unauffällig ist, dann wird es auch nicht mehr nachbluten.
Okay, kann ich denn am gleichen Tag wieder nach Hause, also wenn ich jetzt nicht gerade einen schweren Herzinfarkt hatte, aber…
Sehr gute Frage. Ja. Tatsächlich, also wir machen auch häufig im Haus ambulante Herzkatheteruntersuchungen, das heißt, sie kommen an einem Tag zum Vorgespräch und wie besprochen, also EKG, Blutentnahme und die Aufklärung erfolgt an dem Tag und dann ein paar Tage später oder direkt am nächsten Tag findet dann die Untersuchung statt und wenn man da jetzt nicht irgendwie 3 Stents einsetzen musste und irgendwie alles bohren musste und so weiter, wenn es zum Beispiel ein Ausschluss ist oder eine, sag ich mal, unkomplizierte, einfache und Einstent-Implantation ist. Also sobald man mit mehrfachen Stents da reingehen muss, eigentlich muss man eine Nacht bleiben, aber bei, sage ich mal, unkomplizierten Ausschlüssen, also wo man die Gefäße dargestellt hat und nichts gesehen hat, kann es, also ist es tatsächlich mittlerweile auch eine ambulante Leistung. Okay. Sie kriegen natürlich was zur Entspannung, das bedeutet, sie sind für die nächsten 24 Stunden dann formal nicht sozusagen geschäftsfähig, also sie brauchen unbedingt eine Begleitperson, sie dürfen keinen Alkohol trinken und sie müssen tatsächlich zu Hause, sage ich mal, unter Beobachtung sein, also man kann jetzt nicht direkt danach zur Arbeit fahren oder das wäre, ich denke, ein bisschen zu sportlich. Wenn man kein Betäubungsmittel, kein Beruhigungsmittel haben will, kann man eigentlich alles ganz normal machen. Da muss man nur auf die Funktionsstelle achten. Aber auch wenn wir das ambulant machen, behalten wir unsere Patienten in unserem ambulanten Zentrum, zumindest bis der Druckverband am Arm ab ist. Dass wir einmal die Funktionsstelle sehen und sagen, okay, keine Nachblutung, das sieht alles schick aus. Dann führen wir unser Abschlussgespräch und dann können Patienten nach Hause.
Okay. Nun gibt es ja bei allen medizinischen Eingriffen immer so gewisse Risiken und Nebenwirkungen. Was könnte mich erwarten im schlimmsten Falle?
Sehr kritische Frage. Also letzten Endes muss man sagen, wir sind mit verschiedenen Devices und Geräten und Schläuchen im Herzen drin. Also das heißt, es kann, also zum Glück sieht man diese Dinge sehr selten, aber trotzdem kann es zu einer Gefäß- oder Organverletzung kommen. Also Gefäß kann platzen, man kann auf dem Tisch einen Herzinfarkt kriegen, man kann Herzrhythmusstörungen entwickeln. Also das ist so ganz ungefährlich ist das Ganze nicht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das bei der richtigen Fragestellung und Indikation durchführt. Deswegen ist es jetzt kein Screening-Verfahren. Deswegen wird jetzt nicht jeder, sag ich mal, ab 60 einfach mal aufgelegt und einmal kathetert. Also man muss, falls es zu irgendeiner Komplikation kommen sollte, hinterher auch sagen können, Mensch, mit der Fragestellung, mit guter Indikation haben wir das gemacht und das war notwendig. Also deswegen ist es tatsächlich ganz wichtig, dass man die Dinge im Vorfeld schon mal klärt und sich in Ruhe anschaut. Zum Glück, wie gesagt, eine schwere Komplikation ist äußerst selten und häufig, falls es zu einer sozusagen Nachblutung kommen sollte oder zu einer, sag ich mal, leichteren Gefäßverletzung, kann man das auch direkt am Kathetertisch auch beheben. Das heißt, man kann sozusagen einen zweiten Stent einsetzen und so weiter. Und falls da Rhythmusstörungen auftreten, man ist sowieso die ganze Zeit überwacht. Das heißt, dann wird eventuell eine Schockbehandlung durchgeführt oder medikamentöse Therapie durchgeführt. Also viele von diesen Dingen, die, sag ich mal, akut passieren können, kann man direkt da lösen, weil man das auch sofort mitbekommt. Es gibt natürlich auch andere Faktoren, die zu Problemen führen können. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Patient auf Kontrastmittel allergisch reagiert. Das ist zu so einem anaphylaktischen Schock.
Ach, das ist auch unangenehm.
Genau, so stelle ich mir das auch vor. Also man kann oder auf Beruhigungsspritze eventuell auch paradox reagieren, komplett unruhig werden, so ein bisschen delirant, so ein bisschen so ein Durchgangssyndrom eventuell entwickeln. Also es gibt immer verschiedene sozusagen Baustellen oder Situationen, die man im Auge behalten muss. Aber auch wenn es zu einer allergischen Reaktion kommen sollte, haben wir alle Notfallmedikamente parat. Und natürlich, falls der Kreislauf sich doch nicht erholt, dann haben wir natürlich auch unsere Intensivstation und so weiter. Deswegen ist es auch wichtig, dass es in einer Klinik durchgeführt wird, wo man auch all diese Notfallmaßnahmen ergreifen kann, falls das alles notwendig sein sollte.
Ist ja eigentlich auch ganz praktisch, man ist ja direkt im Krankenhaus schon.
Ja, genau, also deswegen, das ist jetzt, also zum Glück brauchen wir so eine Art von Unterstützung eher selten, aber trotzdem muss man für alle möglichen Szenarien, sage ich mal, vorbereitet sein.
Aber es kommt eher selten vor, ja?
Sehr selten,
sehr selten. Okay. Ja, ich glaube, da habe ich doch einen ganz guten Überblick gewonnen. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen zum Herzkatheter?
Also wahrscheinlich das allerwichtigste Take-Home-Message ist ja, dass es kein Screening-Verfahren ist, dass die Indikation gut gestellt werden muss und dass ein Stent oder Stents und Herzkatheter natürlich das Leben retten können, aber auch nicht das alles sind. Also man muss trotzdem auf die üblichen Risikofaktoren, auf die Lebensstilveränderungen, auf all diese Dinge sozusagen aufhören mit dem Rauchen und so weiter achten, sodass die Stents, die lebenslang halten sollen, tatsächlich auch lebenslang halten.
Also wie immer eher vorbeugen und gesunden Lebensstil.
So ist es tatsächlich.
Okay. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben, Frau Dr. Albayrak.
Vielen lieben Dank.
Ich habe wunderbar was gelernt heute. Dankeschön.
Sehr gerne.
Tschüss.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.